und herzlich willkommen zu Moderne Zusammenarbeit, dem Podcast für mehr Leichtigkeit im Teamalltag. Du bist hier genau richtig, wenn du Zusammenarbeit gestaltest und das ist erstmal egal, ob das ein Projekt ist, eine Abteilungsarbeit oder die Leitung einer Kreativagentur. Denn egal und überall, wo du zusammenarbeitest, da kann man Erfolgsrezepte nutzen und man kann moderner zusammenarbeiten. Wie das Ganze geht, das besprechen wir hier. Und Woche für Woche betrachten wir da eins unserer Kapitel des gleichnamigen Buchs Moderne Zusammenarbeit. Und heute schauen wir uns wieder ein Erfolgsrezept an. Wir, das bin ich, Tillmann, und
mein Name ist Chris.
Wir sind die beiden Autoren des Buchs. Wir sprechen heute über, ja, ich würde mal sagen, das Gegenteil von wir haben keine Zeit für Experimente. Das muss jetzt First Time Right sein und wir müssen super schnell ins Handeln kommen. Keine Zeit, los geht's. Kennst du das, Chris?
Ich kenne das total und es ist super schwierig abzuwägen, wann nehme ich mir jetzt die Zeit, um in Optionen reinzugucken und wann ist es aber einfach der gerade Weg doch der beste. Also das ist so eine permanente Unruhe, die ich schon alleine von mir selber kenne. In Teams potenziert sich das ja nur.
Absolut. Und ich meine, die Welt ist voller Optionen. Ne? Und je mehr technische Möglichkeiten wir bekommen, je mehr diverse Teams wir haben mit unterschiedlichen Perspektiven, ja, desto mehr Optionen können wir auch betrachten und desto mehr Perspektiven können wir auch mit einbeziehen.
Ja, und das wollen wir ja auch. Ich meine, Diversität ist ein Riesenschlagwort da draußen überall und die zu nutzen, das ist ja auch eine Kernaufgabe von Führungskräften, Teamleitern, Projektleitungen. Also ja, das sollten wir ja auch berücksichtigen. Sonst ist ja das, worauf wir aus sind, dass wir das Potenzial heben von dem, was da ist, nur eine Luftnummer und ein Lippenbekenntnis.
Ich würde trotzdem heute gerne dafür werben, in Optionen zu denken. Also selbstverständlich sollten wir auch effektiv handeln, in die Umsetzung kommen und so weiter. Und da werden wir sicherlich am Ende auch dazu kommen. Aber das Thema der Folge geht primär darüber, wie wir eigentlich klug, pragmatisch und innovativ Optionen abwägen können. Mhm. Klug deswegen, weil oft Effektivität vor Effizienz geht. Mhm. Also die richtige Entscheidung vor der Umsetzungsgeschwindigkeit. Oder, Chris, du hattest, glaube ich, das Zitat reingebracht ins Buch, Precision beats Power und Timing beats Speed. Mhm. Also Präzision vor brachialem Durchsetzen. Ne?
Ja, oder halt im Gegenteil wieder blinder Aktionismus. Wir wollen ja bei all den Themen, die auf unseren Tischen liegen, möglichst präzise, fein, unsere Ressourcen schonend oder gezielt unsere Ressourcen einsetzend auf den Punkt Wirkung entfalten. Doch das wird gefühlt immer schwerer.
Wir müssen eine pragmatische Art und Weise finden, mit der Vielzahl an Optionen umzugehen. Weil auch wenn wir die richtige Entscheidung treffen, die richtige Option wählen, dann spiegelt sich das meistens wieder in einer Qualität. Das spiegelt sich wieder in guten Investitionsentscheidungen und weniger Fehlentscheidungen. Mhm. Und das Dritte ist, wo ich gerne auch dran vorbeikommen möchte, ist das Thema innovativ sein und innovative Lösungen wählen. Weil innovative Lösungen können und sollten oft auch nachhaltige Lösungen sein. Nachhaltig vor allem in dem Sinne von langwirkend, langanhaltend.
Ja, und da will ich jetzt zitieren aus unserem Buch. Wir haben auch was sehr Schönes geschrieben, wie ich wieder festgestellt habe beim Vorbereiten auf die Episode, wie wir über Umwege und diese Umwege als Investition zu begreifen, eigentlich in die Zukunft investieren. Also Umweg klingt jetzt erstmal, wollen wir nicht, aber eigentlich ist es eine Investition in unsere langfristige, erfolgreiche Zukunft als Team, als Unternehmen, als Organisation.
So, das Erfolgsrezept, über das wir heute sprechen möchten, das heißt Lösungswetten. Und der Begriff der Wette, über den sprechen wir gleich als erstes. Aber bevor wir da reinsteigen, Chris, hast du eine Reflexionsfrage für unsere Hörerinnen und Hörer?
Natürlich, wie immer vorbereitet. Also du da draußen, reflektier mal für dich und dein Team, wie leicht fällt es euch denn, verschiedene Lösungsoptionen zu finden und daraus auszuwählen? Wie gewohnt auf einer Skala von Huch, sehr schwer, jetzt wo ich drüber nachdenke, bis sehr leicht, wir sind Profis, weil so ein Feedback interessiert uns natürlich auch immer. Gib uns das auf allen Kanälen, die du findest. Das Easieste ist wahrscheinlich LinkedIn.
Super. Und bevor wir da reinstarten und du über die Frage nachdenken kannst, hören wir doch mal, was Sebastian Schwarzer zu sagen hat, und er liest uns das Intro aus dem Kapitel vor. Hier ist Sebastian.
B3, Lösungswetten. Erfolgsrezept für die Lös- und Leistbarkeit der gesetzten Prioritäten. Keine Zeit für Experimente, wir wissen, was wir erreichen wollen. Let's go! Genau dieser Satz enthüllt eine Falle, in die Teams leicht tappen. Vermeintliche Fortschrittsgeschwindigkeit wird zum Maß aller Dinge, während innovative Ideen und alternative Lösungen im Schatten verbleiben. Nicht selten wird ein Team dadurch de facto ineffizient, was jedoch erst retrospektiv deutlich wird. Dann ist oft schon alles zu spät. Kann mehr Präzision eure Geschwindigkeit steigern? Wenn du und dein Team von Anfang an die Raffinessen der Lösungswetten beherrschen, könnt ihr der Versuchung des schnellen Handelns widerstehen und stattdessen gezielt Raum für kreatives Experimentieren schaffen. So wandelt ihr scheinbar verlorene Zeit in bahnbrechende Erkenntnisse um, die euch nachhaltig zum Erfolg führen, oft sogar in einer nicht für möglich gehaltenen Geschwindigkeit. Aber wie findet ihr die Ideallinie zu euren Zielen? Lösungswetten eröffnen euch damit eine Welt jenseits des blinden Aktionismus. Ihr lernt, wie ihr bewusst Experimente einplant und so den besten Weg findet, eure Ziele zu erreichen. Let's go, yes. Aber mit Weitsicht und Finesse.
Vielen Dank, Sebastian. Chris, wenn du jetzt an das Thema Wetten denkst, warum Wetten oder was kennst du für Wetten? Machst du Wetten? Machst du Sportwetten?
Also nein, definitiv nicht systematisch, doch ich bin jetzt 40. Natürlich war ich schon mal, als wir in Irland zum Beispiel im Urlaub waren, auf einer Rennbahn mit Greyhounds, also diese Rennhunde, ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißen. Da ist das ein Riesenthema, so wie überall anders Pferderennen. Und jeder hat bestimmt auch schon mal mit Freunden in so einer Bundesliga-Wettrunde getippt. Und ja, auf Junggesellenabschieden war ich auch schon mal im Casino. Also das sind meine Verknüpfungen mit Place a Bet, Wetten setzen, Wetteinsatz. Ja. Genau, das poppt bei mir bei Wetten im Kopf hoch.
Und das macht ja auch einen Riesenspaß, oder? Also das ist irgendwie Nervenkitzel.
Ja.
Und gerade so, wenn man zumindest in der Vergangenheit, ich erinnere 2016, glaube ich, war das die EM oder WM, merkt man, dass ich nicht so der Fußballer bin. Aber das waren so die Jahre, wo man dann doch mal auch mitgemacht hat beim Fußballwetten.
Ja.
Und klar, Casino ist schon ein Erlebnis, macht schon Spaß, auch wenn ich da wahrscheinlich zweimal in meinem Leben war. Aber das ist schon eine Nervenkitzel. Und ich habe mal mich eingelesen, warum es eigentlich, was eigentlich Wetten für die Menschheit ist. Und das Witzige ist, Wetten gibt es eigentlich schon extrem lange. Also mit fast jeder Gesellschaft und jeder Hochkultur, die es in der Vergangenheit gab, konnte man auch nachweisen, dass die gewettet haben auf alles Mögliche. Und die Forschung geht davon aus, oder der Konsens ist, dass das Wetten eigentlich eine Art und Weise ist, mit etwas Unkontrollierbarem umzugehen. Also jeder hat den Wunsch nach der Kontrolle des Unbekannten und sucht natürlich den Nervenkitzel und die Versuche, darauf Einfluss zu nehmen. Also die Hoffnung ist, dass man sozusagen mit dem Platzieren von Wetten irgendwo auch Einfluss darauf hat und mit dieser ungewissen Welt umgehen kann.
Cool.
So, und da gibt es natürlich Möglichkeiten oder die Idee, dass man versucht, auch eine Vorhersage zu treffen. Ne? Das ist die Fußballwette, so ich versuche hervorzusagen, wer jetzt eigentlich gewinnt. Und das Spannende ist aber eigentlich, dass wir als Menschen manchmal gar nicht so schlecht im Wetten sind. Mhm. Es gibt aber verschiedene Biases, die das verzerren, aber dadurch, dass wir durch eine Wette so eine Art Intuition hervorbringen, hat das schon auch eine Grundlage, die relevant und richtig und wichtig ist. Also Expertinnen und Experten machen oft auch so eine Art Wette, wenn sie Entscheidungen treffen. Manche nennen das dann Intuition, aber es ist im Prinzip einfach eine Art von Einschätzung und Abschätzung einer recht ungewissen Welt.
Mhm.
So, und das hilft natürlich dabei, Komplexität zu bewältigen. Das hilft dabei oft auch, schnell Entscheidungen zu treffen. So Wetten macht man ja oft, die meisten halt schnell, intuitiv, oft nicht basierend auf langwierigen Analysen, sondern das ist was impulsiv passiert.
Mhm.
Und darüber gewinnen natürlich die Casinos das Geld, ne? Dass du halt impulsiv Entscheidungen triffst, aber das ist dann ja auch ein Glücksspiel. Aber wenn du natürlich an Sportwetten denkst, kann das natürlich basieren auch auf ja, Erkenntnissen und Insiderwissen zu dem Team, zu den vergangenen Erfolgen und so weiter.
Mal übertrieben betrachtet, ist nicht ohnehin alles in gewisser Weise eine Wette, denn eine 100% Garantie stellt dir ja niemand aus. So ein Versprechen gibt niemand ab. Also in gewisser Weise ist das ja eine Illusion, dass es keine Wette wäre. Natürlich mit unterschiedlichen hohen Erfolgswahrscheinlichkeiten und unterschiedlich hohem Einsatz, doch macht ja vollkommen Sinn aus dieser, hey, ich bin ein Mensch von bald 8 Milliarden oder sowas und auf einem riesen Planeten, der in einem noch viel größeren Kosmos schwebt, also rein spirituell betrachtet, haben wir gar keine Chance, irgendwas da draußen zu beeinflussen.
Finde ich super spannend. Die Idee oder diese Angst davor, keinen Einfluss zu haben, das ist tatsächlich ein Konzept in der Sozialpsychologie, was häufig immer mal wieder genutzt wird. Und zwar ist das das Konzept der erlernten Hilflosigkeit. Die Idee dabei ist, oder das, was nachgewiesenermaßen so ist, wenn du immer wieder versuchst, Einfluss zu nehmen und deine eigenen Handlungen aber dann nachgewiesenermaßen keinen Einfluss auf das Ergebnis haben, dann lernst du, dass du hilflos bist. Mhm. Und dann wirst du meistens passiv. Dann wirst du, das gibt es natürlich extreme Experimente. Was wir aber, glaube ich, immer mal wieder beobachten, ist diese erlernte Hilflosigkeit, gerade in Konzernen, gerade in Teams, wo man das Gefühl hat, man hat wenig Einfluss darauf, was am Ende rauspurzelt. Dann entsteht so ein, ja, diese Passivität.
Glaube ich auch sofort. Ich meine, auf der anderen Seite, Psychologie sagt auch, wir alle haben so eine gewisse Wirksamkeitserwartung in uns. Und wenn wir nicht erwarten, dass wir erfolgreich sind oder etwas bewirken können, dann ist die Motivation, das zu starten, auch nahe null. Und auf Dauer führt das genau zum selben Lethargie, Passivität, man zieht sich zurück, weil ist ja auch verschwendete Energie, also macht ja Sinn. Und irgendwie in diesem Spannungsfeld dazwischen hängen wir auch, und jetzt ist, glaube ich, eine Frage, weil ich gerade den Kosmos aufgespannt habe, wie weit runter muss ich es brechen, um zu merken, doch, ich kann sehr wohl etwas bewirken in meiner Umgebung.
Vielleicht muss ich mittlerweile auch mehr bewirken. Wir hatten ja auch schon mehrfach gesprochen über das Thema, wie sich Arbeit verändert und dass immer mehr Teams eigenverantwortlicher agieren müssen. Ja. Und das ist auch eine große Chance, jetzt zu überlegen, wie kann ich denn verschiedene Perspektiven betrachten? Und wie schaffe ich das denn auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit haben, Optionen zu äußern und wir die auch betrachten können, ohne dass dann immer wieder das Gefühl kommt, okay, aber mein Vorschlag wird ja gar nicht betrachtet. Ich bin da ganz außen vor, ich darf hier gar keine Meinung kundtun und meine Meinung hat eh keinen Wert. Ja. Das darf nicht passieren. Ja. So, und da können uns eben diese Lösungswetten helfen, das Denken in Optionen helfen und auch wirklich die ehrliche und offene Abwägen von Lösungsoptionen.
Und ich glaube, eine Kernbotschaft hier ist noch ganz wichtig. Wir könnten natürlich auch sagen, hey, das tackeln wir doch über Retrospektiven. Im Nachhinein kann ich doch gucken, wie lief's und dann steuere ich nach. Die Lösungswetten sind ja dafür da, vorher Einfluss drauf zu nehmen, wie das Ganze ausgeht. Und die Retro ist dann eher zur Reflexion im Nachgang. Hey, unsere Hypothesen gingen nie auf. Also für den Fall, dass da Verwirrung entsteht, das ist jetzt das Vorgelagerte, denn das ist das größte Risiko, dass wir wahnsinnig ineffizient sind, weil wir es erst retrospektiv zu greifen bekommen. Die Lösungswetten sind dafür da, es vorher greifbar zu machen.
Absolut. Und da kommen wir nachher auch noch drauf, dass wir sagen, wo fließt das Ganze wieder rein. Chris, ein Beispiel, wo ich ganz häufig dieses Erfolgsrezept anwende, ist im Design Thinking. Und zwar gebe ich an der Uni Konstanz jedes Semester einen Kurs. Das ist ein Blog-Seminar, ein Wochenendseminar, wo Studentinnen und Studenten einen ganz konkreten Case ausarbeiten sollen. Und wir nutzen dazu den Werkzeugkoffer des Design Thinkings. Und ich glaube, du kennst es ja auch ein bisschen, ne? Das ist, ich mache da gerne diesen Doppeldiamanten, wer das kennt, also mit der Idee zu sagen, ich habe einen Problem Space, da erkunde ich viele Probleme, sozusagen eine Vielzahl an Problemen. Und in einem zweiten Schritt, in einem Solution Space, erkunde ich dann eine Vielzahl an Ideen und Lösungsoptionen. So, und da merkst du schon, da geht es in die Richtung, in die wir steuern wollen. Bevor ich aber diese 4 Tage intensiven Kurs mit denen mache, machen wir eine Übung ganz am Anfang. Und zwar bekommen die Herausforderung, für eine Partnerin, Partner ein Miracle Morning zu gestalten. Also wie kann man den Morgen besonders schön gestalten? Und an was denkst du, Chris, wenn du so an die Gestaltung des Morgens denkst? Was sind so typische Assoziationen mit, was passiert am Morgen?
Ohne Wecker aufwachen. Irgendwie, ich lebe ja nicht alleine. Meine Liebsten sind um mich drum herum. Ich muss mir quasi keine Sorgen machen, wo sind die und geht's denen gut? Ja. Und dann so erstmal ohne Termine bis in den Vormittag reinleben, entspannt frühstücken, duschen, wach werden, vielleicht sogar auf einen Balkon treten, wo man aufs Meer blickt oder den Sonnenaufgang sieht oder sowas, dann Zeit für sich und Sport und die eigenen Gedanken haben, das sortieren und erst dann rein starten. Das wäre
großartig.
Mein Miracle Morning.
Supergeil. Und da gibst du mir ja schon so viele Anker, wo ich ansetzen könnte. Wenn ich jetzt dir ein Miracle Morning gestalten sollte, also konkret ein Produkt oder ein Service, dann würde ich schon überlegen, okay, braucht es da einen Wecker? Wie schaut dieser Wecker aus? Vielleicht ist er ja sogar so schlafphasenorientiert, dass du vielleicht nicht rausgerissen wirst oder gar keiner. Ne? Mhm. Ich kann mir überlegen, du hast genannt irgendwie der Blick aufs Meer, deine Familie, du, wie man irgendwie mit einem guten Tee oder irgendwas dich aufmuntern kann. Und da merkst du schon, ich bin da schon in ganz vielen Optionen. Und ich habe jetzt aber diese Option, weil du mir ja genannt hast, wie das ausschauen könnte. Das heißt, ich habe schon mal irgendwie ein Zielbild vor Augen und ich kann dann in die Entwicklung von Optionen gehen. Wenn die Studentinnen und Studenten am ersten Tag da reinkommen und ich dir als erstes frage, was glaubst du, wie viele Ideen und wie viele Optionen haben die, bevor die sich mit ihrer Partnerin, Partner auseinandergesetzt haben?
Nur eine Frage der Zeit. Wenn du ihnen den ganzen Tag gibst, kommen die wahrscheinlich auf 100.
Nee, also das ist eine kurze Übung, wirklich. Also die tun sich meist schwer.
Echt?
Mit der ersten Option,
ja.
Einer,
ja.
Dann kommt meist ein Wecker raus.
Okay.
Und dann quälen die sich bis zur zweiten oder dritten Option.
Okay.
Und zwar ist es nämlich gar nicht so einfach zu sagen, okay, wie kann ich jemandem anderen den Miracle Morning gestalten? Weil ich kenne das Gegenüber erstmal gar nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, was das Ziel genau ist. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ja. Und ich folge dann meistens meinen eigenen Problemen, meinen eigenen Ideen.
Ja,
vielleicht habe ich
mir,
eine Inspiration.
Ja. Ne? Aber ich weiß nichts über den anderen.
Genau. So, und dann gehen wir in einen etwas strukturierten Prozess und die lernen es, das Gegenüber kennen, die lernen, wie man Ideen findet und kommen dann in so eine Lösungsentwicklung. Mhm. Und dann haben die 5, 6, 7, 8, 9 Ideen und machen einen Prototypen und eigentlich ist es immer so, dass nach einer Stunde das Gegenüber einen kleinen Papierprototypen bekommt und super happy darüber ist. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist dieser Sprung von 0 zu einer Idee beziehungsweise von einer zu vielen Ideen ist schwer und der braucht ein strukturiertes Vorgehen.
Ja.
Und der braucht ein Lösungs- und Problemverständnis. Sonst kommt da am Ende nur ein Wecker raus. Ne? Wenn ich sage, mach mal deinem Gegenüber etwas für den Morgen, dann ist das so oft ein Wecker. Und wenn wir aber diesen Prozess durchlaufen haben, wir hatten schon Sonnenlicht-Displays, wir hatten verschiedenste Apps, verschiedene Arten Fotos darzustellen, um es happy zu machen, verschiedene Services, die Brötchen und Tee und Kaffee liefern. Da kommt immer eine gigantische Vielzahl an wirklich, wirklich guten Ideen bei raus, die man sich alle vorstellen könnte, umzusetzen.
Darf ich da mal was dagegen halten? Einfach ein O-Ton aus der Industrie, weil du hast jetzt quasi das Uni-Umfeld und Raum für Experimentieren aufgemacht. Jetzt höre ich ganz oft, gerade im Beratungsbusiness, hey, wir sind nicht jugendforscht, für sowas haben wir keine Zeit, machen, umsetzen. Wir dachten, wir arbeiten hier mit Profis. Experimente, was soll denn das für ein Wort sein? Wir experimentieren hier nicht. Du hast vorhin gesagt, first time right. Ihr kriegt ein Heidengeld. Wir wollen die Antwort.
Wir wollen erprobte Lösungen. Ne? Wir wollen das, was bei anderen auch am besten funktioniert hat.
Ja.
Und daher funktioniert ja auch ganz viel so dieses Anekdotenhafte. Und das hat man ja auch gerne auch in Kurzvideos. Und hier ist der ultimative Trick, wie du dein Leben sofort verbessern kannst. So, das ist dann die eine Lösung, die irgendwo anders bestimmt mal funktioniert hatte, aber ob die jetzt bei dir für dein Problem funktioniert, wer weiß, wer weiß.
Also eine gewisse Grundlage ist unentbehrlich.
So, wie geht das Ganze? Wir haben diese Idee der Wetten. Wir haben hoffentlich jetzt gesehen, dass es nicht so einfach ist, in Optionen zu denken. Aber das Denken in Optionen gibt uns verschiedene Vorteile. Um da reinzustarten, hören wir doch vielleicht mal die erste Sprachnachricht von Flo. Flo ist Professor, Forscher, aber auch Gründer und Geschäftsmann. Und der hat da ziemlich elaborierte Meinung. Hören wir doch mal rein.
Ich habe da, glaube ich, eine Meinung aus der Business-Perspektive und eine Meinung aus der Wissenschaftler-Perspektive. Die Business-Perspektive ist erstmal die, dass ich denke, dass es sich immer lohnt, verschiedene Lösungswege und Optionen anzuschauen, sofern die Zeit es natürlich zulässt. Ich denke, man muss immer ein bisschen so in Wahrscheinlichkeiten abwägen und dann muss man natürlich schauen, okay, was heißt ein Experiment? Heißt, ich probiere erstmal verschiedene Sachen aus und schaue, ob es funktioniert. Das ist ja oft auch mit den Ressourcen nicht stellbar. Oder heißt es, ich bespreche, durchdenke erstmal verschiedene Optionen und wähle dann vielleicht auch so aus so einer Art Shortlist die Optionen, die am wahrscheinlichsten erfolgsversprechend wirken oder die eben die beste Erfolgsgarantie irgendwie versprechen. So. Das ist, glaube ich, das Vorgehen, was man da immer wählen sollte, wenn man im Management ist, wenn man verschiedene Ansätze wählt und wie man die Sache angehen kann, anstatt einfach immer nur den erstbesten Weg zu gehen oder irgendwie das, was als allererstes in die Runde geworfen wird, so die Business-Perspektive. Aus der wissenschaftlichen Perspektive ist natürlich klar, dass man sich immer der Wahrheit annähert. Und hier stellt sich gar nicht die Frage, welche Optionen oder Möglichkeiten ich gehe, sondern ich versuche immer eine methodische Vielfalt natürlich zu gewährleisten und zu sagen, hey, okay, ich mache ein Experiment. Ich kann das Experiment natürlich unterschiedlich gestalten. Ich versuche vielleicht auch mal andere Möglichkeiten. Feldversuche, Vignettenstudien, was auch immer. Und näher mich dann so natürlich der Wahrheit an. Also ich denke mal, in der Wissenschaft gibt es gar nicht die andere Option zu sagen, man nimmt nur einen Weg und denkt, man hat damit die Wahrheit für sich gepachtet, sondern man nähert sich ja der aktuellen Wahrheit, also dem, was aktuell gilt und was nicht widerlegt wurde, an, indem man weiter experimentiert und versucht.
Ah, das ist so, in der Wissenschaft ist es so schön, da ist dieses stetige Dazulernen so selbstverständlich. Ja. Und das haben wir schon in einer anderen Folge mal gestresst, das Thema, oder gehighlightet, dass die Produktivität in moderner Zusammenarbeit der Lernkurve, der Steilheit der Lernkurve, der Geschwindigkeit des Dazulernens entspricht. Ja. Und da ist ja dann auf mittel- und langfristige Sicht echt die Effizienz verborgen. Also der erstbeste Weg, von dem er ja auch spricht, das kann natürlich so schon eine Lösung bieten und auch eine, die vielleicht auch Wirkung genug entfaltet. Doch wenn wir weiterblicken und auch Unternehmen, Teams, Produkte, das soll ja alles nicht austauschbar sein. Wirklich einen größeren Hub machen, größeren Unterschied, sollte zumindest langfristig den Anspruch haben, da nach weiteren Wegen zu suchen, die vielleicht noch effizienter sind für uns. Dann haben wir eine eigene Marge, was super ist, oder eben noch mehr Wirkung entfalten. Dann haben wir vielleicht eine Art USP, ein etwas mit Einmaligkeitscharakter, was uns wieder hervorhebt und positiv unterscheidet von anderen und damit die Zukunft gestaltet.
Also das finde ich so schön, wie der Flo das beschreibt, dass in der Wissenschaft wird nach der Wahrheit gesucht. So, und das basiert immer auf dem aktuell bestmöglichen Wissen und dann experimentiere ich, um da den nächsten Schritt zu finden, um die nächste Erweiterung zu finden. Ja. Was aber oft so ein bisschen tatsächlich, wie du es jetzt sagst, nicht das Effizienteste ist. Das Effizienteste ist meistens bewährte Wege gehen, Erfahrungen nutzen, wo bereits etwas Etabliertes gut funktioniert hat, pragmatisch sein. Und da ist keine Zeit für Experimentieren. Das ist oft ungewünscht, ins Ungewisse zu gehen. Und ich glaube, da helfen uns genau diese Metapher, dieses Konzept von Wetten, zu sagen, wir haben immer Optionen. Und es ist ehrlich gesagt ja auch leicht und schnell, mal eine gewisse Vielzahl an Optionen auszudenken. Das heißt, im Zweifel setze ich mich hin mit einem Blatt Papier und nehme mir 5 Minuten und mache 5 Ideen. Und wenn ich mir 10 Minuten nehme, dann schaffe ich vielleicht auch 10 Ideen. Wo der Aufwand herkommt, ist ja dann, diese Optionen zu bewerten und möglichst elaboriert zu bewerten. Meistens sind da 1, 2 Optionen drin, die bereits sehr effizient und sehr bekannt sind. Da ist der Weg klar und da weiß ich genau, wie ich damit umgehen kann. Und dann gibt es aber andere Optionen, da weiß ich vielleicht einfach noch gar nicht so genau, wie das funktionieren kann. Ich kann da sehr wild und sehr frei rangehen. Das können fantastische Dinge sein, das können innovative Dinge sein. Und es können aber auch ganz einfache, pragmatische Alternativen sein. Der Aufwand und die Herausforderung im Business kommt meist daher, dass ich mir nicht die Zeit nehme, diese Optionen zu explorieren. So, und da brauchen wir jetzt einen pragmatischen Weg, um zu sagen, ja, wir wollen Optionen. Wir wollen eigentlich verschiedene Perspektiven und eine Diversität an Herangehensweisen. Aber wir wollen nicht, wie in der Forschung, einen CERN bauen und da irgendwie Atome crashen lassen, nur um dann irgendwie eine Grundlagenerkenntnis zu finden und die Wahrheit einen Schritt weiterzubringen. Im Business wollen wir ja meistens übermorgen Geld verdienen, weil wir gestern eine Idee hatten, die erprobt ist und wir heute was dafür tun können. Der Spannungsbogen ist, ja, Option, einfach, aber wie kriegen wir das pragmatisch und effizient hin, aus diesen verschiedenen Optionen etwas auszuwählen, was uns wirklich nach vorne bringt.
Ja, ein Magic Ingredient, also eine Zutat, die es auf jeden Fall braucht, ist, glaube ich, Willenskraft und auch eine gewisse Erkenntnis aus der Vergangenheit. Das, was ganz oft passiert, wenn wir sagen, hey, wir haben da eine Idee, so könnten wir es umsetzen, lass mal machen, dass, weil das dann nicht auf Anhieb funktioniert, fehlschlägt, nicht die erhofften Ergebnisse bringt, nur weil wir im Wie einmal gescheitert sind, das Was, die ursprüngliche Idee, auch gleich mit begraben. Und das ist schade, weil manche Ideen vielleicht echt genial sind und wir sie einfach wieder in die Schublade packen. Hätten wir vorher in der Schublade, ich übertreibe mal, 5 bis 15 verschiedene Wies, wie komme ich da hin, wie kann ich das realisieren, umsetzen, in dieser Schublade drin, würden wir noch lange nicht an der Idee von der locker lassen, sondern ganz leicht loslassen und sagen, huch, hat halt nicht funktioniert, na dann nehmen wir die nächste Möglichkeit, ans Ziel zu kommen. Und das ist ganz oft ein Problem, was ich sehe bei Kunden oder auch in den Projekten, denen ich war, dass wir dann wieder ganz von Anfang an anfangen und sagen, ah nee, das war alles nichts wert und so richtige Setbacks haben, also so richtig zurückgeworfen werden, nur weil das einmal jetzt nicht funktioniert hat, die eine Idee, die wir hatten, der schnellste Weg, auf den wir gekommen sind, da die Willenskraft aufzubringen, zu sagen, nee, die Idee ist super und die verfolgen wir in aller Konsequenz. Das, glaube ich, steht mal am Anfang. Diese Erkenntnis, diese Gewissheit, die gefällt mir so gut, die will ich nicht gleich loslassen, nur wenn mal irgendwas schiefläuft.
Und das ist so ein Mindset-Unterschied zwischen, ich betrachte einen Fehlschlag als Scheitern und als sozusagen, okay, das machen wir nicht nochmal, oder ich betrachte genau das als Learning, als Lernen aus Experimenten. Und deswegen gefällt mir auch dieser Begriff dieser Wette und des Experiments so gut, weil ich eben nicht sage, das Vorgehen ist gescheitert, sondern ich habe halt da meine Wette verloren. Ja. Oder ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen nie wieder auf Pferde wetten sollte. Sondern das heißt einfach nur, okay, vielleicht war meine Einschätzung nicht perfekt oder es war natürlich auch ein Stück weit Zufall dahinter. Ich glaube, das weiß ja auch jeder, der, sei es Fußball, sei es andere Wetten, sei es selbst beim Poker werden die Karten gemischt. Und da ist natürlich ein Anteil Skill und da ist ein Anteil Zufall. Aber wenn ich auf etwas wette und auf etwas mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hinarbeite, dann ist es nicht zwingend ein Scheitern, wenn ich verliere, sondern das heißt nur, ich lerne vielleicht was draus, ich habe eine Erfahrung gesammelt. Beim nächsten Mal weiß ich hoffentlich besser, wie ich die Wetten auswähle.
Zwei Gedanken dazu. Zum einen ermöglicht uns das ja jetzt, das gezielt aufzustellen und zu sagen, hey, wir haben da mehrere Möglichkeiten. Gezielt beschäftigen sich jetzt mehrere Leute mit verschiedenen Optionen, die wir dann nach kürzester Zeit wieder zusammentragen. Was hat das Investieren oder das Investigieren in die Richtung gebracht, um dann abzuwägen und dann wieder einen gemeinsamen Weg zu gehen? Das kann uns ja extrem viel Geschwindigkeit bringen. Also nicht nur durch das Learning, sondern einfach, weil wir uns bewusst machen, wir gehen nicht alle gleichzeitig in eine Richtung, sondern bewusst erkunden wir mal das Terrain an Möglichkeiten und dann kommen wir wieder zusammen und dann legen wir los und dann aber Vollgas in die Richtung, die am vielversprechendsten ist. Aber ich hänge immer noch an der Frage, dass die zweite Facette, die ich ganz am Anfang aufgemacht habe, wann ist denn das Problem, die Aufgabe vor der Brust so groß, dass sich das jetzt lohnt? Also wie differenziere ich denn das?
Ich denke, das hängt an zwei, drei Dingen. Der erste ist, das hängt an dem Thema Action Learning. Also muss und will ich überhaupt lernen, mich weiterentwickeln? Also hilft mir das aus einer Wette oder aus einer Vielzahl von Optionen, Wetten auszuwählen, auf Wetten zu setzen und daraus dann zu lernen, welche Wette gewinnt oder verliert? Bin ich bereit dazu oder will ich sogar einen gewissen Lerneffekt daraus ziehen? So, und die andere Perspektive ist das Thema Autonomie des Teams und Partizipation des Teams. Ich habe ja jetzt die Möglichkeit, wenn ich ein diverses Team habe, da verschiedene Perspektiven einzuholen und zu sagen, hier ist erstmal kein Ansatz falsch, keine Idee falsch, sondern das sind erstmal unterschiedliche Wetten, die wir eingehen könnten. Wenn da eine der Wetten dabei ist, wir müssen aber erst zum Mond fliegen und wieder zurück, dann kann man sagen, okay, ist eine mögliche Wette, der Einsatz, den wir tätigen müssten, sozusagen der Wetteinsatz, der wäre aber extrem hoch und die Gewinnwahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das heißt, ich habe dann auf einmal eine Sprache, in der ich alle Ideen und Perspektiven wertschätzend miteinander vergleichen kann. Aber das Einbringen von Wettoptionen ist erstmal für alle gleichartig. Und auf der anderen Seite, auch das Bewerten, wie du es gesagt hattest, jeder im Team kann ja auch vielleicht unterschiedlichen Wetten nachgehen, unterschiedlichen Wetteinsatz einbringen. Das gibt alles ein Gefühl von Selbstwert, von Selbstwirksamkeit. Und die Teammitglieder können da halt wirklich mit ihren Handlungen schauen, welche Auswirkungen hat das. Also das Gegenteil, wie wir es vorhin besprochen hatten, von dieser Lähmung, von dieser gelernten Hilflosigkeit. Also das sind mal mindestens zwei Dinge, warum ich denke oder wann ich denke, wann es hilfreich ist, in Optionen zu denken. Action Learning, daraus lernen, und das zweite ist Förderung von Autonomie im Team.
Ja, und ich nehme noch mit, und das resoniert voll mit mir, dieses Verhältnis von, was ist denn der Nutzen, den ich daraus erwarte, versus mein Einsatz. Und wenn der Nutzen wirklich sehr attraktiv wirkt, egal auf welcher Dimension, kann finanziell sein, kann aber auch motivatorisch sein im Team. Und mein Einsatz scheint, als wäre gerechtfertigt, das zu hebeln, dann ist ein Indikator dafür, in Optionen zu denken. Wenn es nichts zu holen gibt, hey, entweder haben wir noch nicht die richtige Perspektive und erkennen nicht, dass es da was zu holen gibt, oder haben auch keinen Anlass, jetzt vom, sag ich mal, Best Practice, gewohnten Prozessen, Abläufen, die etabliert sind, abzuweichen. Stell dir vor, die ganze Organisation auf einmal hat diese Podcast-Folge gehört, findet Lösungswetten ganz toll und denkt jetzt in Optionen und setzt sich erstmal hin zum Brainstormen. Das lähmt ja eine ganze Organisation. Das können wir jetzt nicht verantworten. Aber wenn sie sehen, boah, da ist was zu holen, dann macht das, dann lohnt sich's schon. Ja. Und es ist nicht überall was zu holen. Also bei manchen Dingen sehen wir das vielleicht auch nicht oder gibt's das auch nicht. Und dann ist das die gute Abgrenzung, würde ich sagen, die wir den Hörern schuldig sind, den Teams schuldig sind.
Ja, es hat aber durchaus einen Grund, warum ich das in dem Design Thinking Kurs ganz am Anfang mache. Ich glaube nämlich, dass wenn man einmal erfahren hat, dass ein Denken in Optionen, ein Abwägen von Alternativen und ein kleines Prototypen bauen und experimentieren damit, dass das wirkt, dass das funktioniert, dann weiß ich, okay, auch wenn ich jetzt weiter in diesem Seminar bin und weiter innovativ denken soll, Optionen denken soll, dann habe ich immer wieder in Erinnerung, im Kleinen hat es ja mal funktioniert. Ich habe, das war wirkungsvoll und das ist so ein bisschen wie so ein Energizer am Anfang von einem längeren Workshop. Ne? Ja. Also ich gebe dir recht, man sollte nicht immer alles in Frage stellen, abwägen, sondern es gibt etablierte Prozesse, es gibt Standards, die sind oft aus einem Grundstandards und entspringen ja auch einer gewissen Logik und Analytik. Aber es gibt immer mal wieder Situationen, und da finden sich ja moderne Teams immer wieder drin, dass sie sagen, wir müssen effektiver werden, wir müssen mal andere Wege gehen. Und genau dann müssen wir uns diese Wetten suchen und die Wetteinsätze schärfen. So, was ist die Grundlage? Ich glaube, Lennart hat uns da eine Nachricht gelassen. Dann hören wir doch mal rein, was der Lennart uns mitzugeben hat.
Es soll ja um Lösungswetten gehen. Und da finde ich erstmal ganz wichtig die Erkenntnis, dass ja alles, was wir im komplexen Bereich und wenn wir, wie in meinem Fall zum Beispiel über Softwareentwicklung und digitale Produktentwicklung sprechen, dann befinden wir uns ja genau dort im komplexen Bereich, dass wir, wenn wir von festen Lösungen sprechen, also bau bitte das und das, wir uns eigentlich einer Illusion, ja, in einer Illusion befinden, ne? Dass wir im Endeffekt eigentlich gar nicht genau wissen können, was unsere Kunden wirklich exakt brauchen. Das heißt, wir müssen immer erstmal einfach das Problem verstehen, also die Kommunikation aus dem Lösungsraum in den Problemraum verlagern. Das ist so für mich der wichtigste Kniff, um wirklich dahin zu kommen und dass wir erstmal verstehen, dass die Lösungen, die wir bauen, ja eigentlich immer Wetten sind, weil wir versuchen, das Problem zu verstehen, darauf mit einer Lösung zu antworten, von der wir glauben, dass es genau das ist, was unsere Nutzer und KundInnen brauchen. Wir können es aber essentiell gar nicht wissen. Das heißt, wir müssen in kleinen Zyklen unsere Lösungsansätze ausliefern. Oft ist da ja auch von einem MVP und so weiter die Rede. In der Realität sind diese doch eher Version 1 eines Produktes, wie viele sie gerne haben wollen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Was ist eigentlich überhaupt ein MVP, also wirklich ein Minimum Viable Product? Und dann müssen wir messen, dann müssen wir herausfinden, ob es eigentlich genau die Lösung ist, die benötigt wird oder gegebenenfalls nachsteuern. Wie machen wir das? Mein Schlüssel dafür ist auf jeden Fall immer in Zielen zu kommunizieren. So lassen sich dann auch wunderbar Objectives and Key Results mit Sprintzielen in Scrum zum Beispiel zu verbinden, sodass wir anfangen mit einer Vision, dann überlegen wir uns, was ist denn ein mittelfristiges Ziel für unser Produkt und brechen das immer weiter runter, bis hin zum Beispiel zur individuellen User Story. Auch da reden wir ja dann im Endeffekt in einem Ziel oder anders ausgedrückt in einem Problem, das wir lösen wollen oder einen Schmerz, den wir lindern wollen oder etwas positiver eben halt ein Ansatz, um das Leben unserer NutzerInnen leichter zu machen. Und darauf antworten wir dann mit einer möglichst kreativen Lösung, die wir möglichst vielleicht erstmal schmal halten, um dann zu überprüfen, ob sie denn überhaupt in die richtige Richtung geht.
Also super Impuls, oder?
Steckt schon wieder viel drin, ja.
Vor allem. Und ich möchte da nochmal wirklich das unterstreichen. Am Ende suchen wir Lösungen für ein spezifisches Ziel. Ja. Und wir haben das ja oft genug auch in diesem Podcast schon betont. Wir hatten die Folge 16 zu dem Thema Zielausrichtung und wir hatten die Folge 8 zu dem Thema Etappen, wo wir auch betont haben, dass auch Etappen Unterziele haben können und dass wir gewisse Schlüsselerfolge erreichen können zu gewissen Zeitpunkten. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen gewisse Lösungsoptionen, wir brauchen gewisse Alternativen und wollen Wetten eingehen, dann machen wir das für ein spezifisches Ziel, um da Probleme zu lösen. Also super Impuls vom Lennart.
Ja, genau. Das zeigt nochmal schön, diese Lösungswetten kommen ja nicht aus dem Nichts. Also ich denke mir jetzt nicht einfach Probleme aus oder sowas, sondern ich will ja Ziele erreichen. Und die Schlüsselerfolge, das war die Folge 6, sind da sicherlich auch ein weiterer guter Verknüpfungspunkt beziehungsweise Startpunkt, von dem aus ich jetzt überlege, und wie kann ich diese Schlüsselerfolge in die Realität umsetzen? Und ich fand auch sein MVP-Beispiel sehr schön. Also eine Art Prototyp hinzustellen, um möglichst schnell rauszufinden, erstmal, was muss ich überhaupt messen? Also wie schaut da der Kunde drauf? Ja. Es heißt ja so schön, matter what matters. Also Problem verstehen und Ziel kennen und gleichzeitig wissen, wie messe ich das jetzt, dass wir dem Ziel näher kommen? Was sind die Messkriterien überhaupt, an denen ich nachher auch das Experiment dann feintunen kann oder den Piloten, den MVP, Mockup, was hatte ich noch gesagt, den Prototypen dann weiterzuentwickeln. Das ist ja Ziel des Ganzen.
Wir können dann direkt nochmal bei Klaus reinhören. Klaus hat auch einen sehr schönen Ansatz, wie man sich genau diesem Ziel nähern kann. Mhm.
Vielen Dank für die Frage. Ich halte es hier wie Martin Sonneborn. Ich beantworte eine andere. Und zwar nicht, wie leicht fällt es mir und dem Team verschiedene Lösungsoptionen zu finden und daraus auszuwählen, sondern wie fällt es mir leicht, verschiedene Lösungsoptionen zu finden und daraus auszuwählen. Und da gibt es für mich eigentlich eine ganz wichtige mentale Stütze. Und zwar ist das Klären vor Lösen. Das kommt von Stephen Covey aus den 7 Wegen zur Effektivität. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Ansatz. Also erstmal wirklich verstehen, gar nicht, was für Lösungen brauche ich, sondern was ist denn eigentlich das Problem? Und bevor ich das nicht wirklich geklärt habe, also Klarheit habe, fange ich gar nicht an zu lösen. Und mir hilft da ganz arg die Spin-Technik. Es kommt eigentlich aus dem Verkaufen. Und da geht es darum, zuerst die Situation zu verstehen, das S, dann die dahinterliegenden Probleme. Das P, I wäre die Implications bzw. die Konsequenzen. Und N wären dann die Needs oder quasi das, was ich am Ende eigentlich brauche, um die Situation aufzulösen. Genau, und das hilft mir immer ganz arg. Also gehe ich über das Spin-Vorgehen und schaue die Situation an, verstehe die dahinterliegenden Probleme und überlege mir, welche Konsequenzen hat das auf das Business. Sobald ich das vorbereitet habe, das würde ich alleine machen, gehe ich damit auf das Team zu. Ja, das könnte man auch von verschiedenen Leuten machen lassen und dann wird gemeinsam die Situation auseinandergenommen. Und wenn da alle gemeinsam die Klarheit drüber haben, also zur Situation, zu den Problemen und zu den Konsequenzen, dann macht man sich erst Gedanken über die möglichen Lösungsoptionen. So, und da ist das Allerwichtigste zu verstehen, welche Ziele haben wir. Und dann kann man überlegen, welche Lösungsoptionen sind ein Vektor in Richtung unserer Ziele, also welche gehen, welche Ziele lösen eine Tendenz in Richtung, nee, andersrum, welche Lösungen bewirken eine Tendenz in Richtung unserer Ziele und die kann man dann auswählen. Und da sind wahrscheinlich alle ähnlich gut. Genau, und das wird dann gemeinsam entschieden. Und das ist für mich ein gutes Vorgehen, das ich auch immer wieder gerne mache, wenn es Probleme hat oder wenn es irgendeine verfahrene Situation vorliegt, um das alles gemeinsam aufzulösen.
Ganz gut, oder?
Ja.
Spin vor allem.
Mhm. Kannte ich vorher auch nicht. Ist allerdings alles immer noch eine Vorbereitung, ne? Also.
Ja. Ja, und ich glaube aber, deswegen glaube ich, ist das so wichtig, das zu verstehen. Damit du gute Ideen finden kannst, musst du den Problem Space gut erkunden haben.
Ja.
Das ist ja genau, warum Design Thinking da so viel Betonung auf diese Trennung zwischen Problem Space und Solution Space legt und sich so intensiv mit dem Problem auseinandersetzt. Weil nur je besser du das Problem verstanden hast, desto besser kannst du auch Lösungen dafür finden. Das heißt, auch die Suche nach Optionen und das gute Setzen auf die richtigen Wetten basiert immer auf einem guten Verständnis des Problems.
Ja.
Wie beim Fußball, oder? Also ich meine, wenn du natürlich da genau weißt, wie welches Land welches Team aufstellt und in welcher anderen Liga gerade Gewinne hatte und welcher Trainer gerade besonders gut ist und so weiter, dann wirst du wahrscheinlich auch bessere Sportwetten abgeben. Ist so mein Tipp.
Mhm. Mich erinnert es irgendwie an eine Aufgabe, die ich letztens, beziehungsweise bei LinkedIn bin ich drüber gestolpert, hatte jemand eine Art Trainingssequenz geteilt und das war ein Foto. Da siehst du eine Tischkante und relativ nah an der Tischkante steht das klassische IKEA-Saftglas, Wasserglas, was wir alle kennen und war auch gefüllt mit Wasser. Und die Frage war, und das war auch die Frage für die Teilnehmenden in diesem Training, welches Risiko siehst du hier? Und ich dachte mir, mir fehlen ganz viele Informationen. Also Elon Musk hätte wahrscheinlich gesagt, also we wanna become a multiplanetary species. Was interessiert mich dieses Wasserglas am Rand vom Tisch? Wohingegen, wenn vielleicht dein Ziel ist, dass sich niemand verletzt und du Kinder im Haushalt hast, dann ist ein Glas on the edge of your table eine ganz blöde Idee. Also kann richtig nach hinten ausgehen. Oder übertreiben wir es weiter. Ich habe eine Chemikerin im Haus. Von außen weißt du nicht, ob das Wasser drin ist. Das ist eine Hypothese. Was ist, wenn da Säure drin ist und dir das Laminat aber sehr wichtig ist? Also ohne den Kontext, keine Ahnung, kann alles und nichts ein Risiko sein. Und dann ist auch alles und nichts eine Maßnahme oder alles und nichts eine Idee und keines mehr wert als die andere. Ich weiß gar nicht, wo ist der Bezugs- und Referenzpunkt.
Und da hast du auf einmal einen ganz anderen Zugang zum Thema Risikomanagement. Mhm. Ne? Das heißt, du nutzt die verschiedenen Perspektiven aus einem diversen Team, und hast auf einmal ganz andere Blickwinkel drauf. Also bei dir ist es Chemikerin Elon Musk und Vater in dir. Also damit hast du auf einmal ganz tolle Möglichkeiten. Und das genau damit spielt ja auch zum Beispiel diese, ich glaube, die heißt Disney-Technik, ne, wo du so verschiedene Hüte aufsetzt und sagst, okay, jetzt habe ich den einen Hut auf und dann mache ich den Elon Musk und dann setze ich den anderen Hut auf und schaue aus einer Chemikerin-Perspektive. Mhm. Also das hat ja durchaus seinen Sinn und ja, zeigt nochmal, warum das gut ist. Aber all das, je besser du das Problem, das Ziel verstehst, desto bessere Lösungsoptionen wirst du finden.
Und das sind auch mit den Hüten jetzt. Ich kenne es auch mit Stühlen, setze ich auf einen Stuhl, das ist der Kritikerstuhl, jetzt darfst du mal richtig vom Leder lassen. Das ist doch eine tolle Methode und auch ein schöner Tipp. Wie komme ich denn jetzt als Team zu möglichst vielen Optionen und kann verschiedenste Perspektiven einnehmen oder eben die Diversität, die Vielfältigkeit im Team auch wirklich nutzen. Also ganz tolles Beispiel, weil sonst, kann Brainstorming auch dann doch ganz schnell zu Ende sein. So, glaube ich, macht das Spaß und so das Team, und das sicherlich auch wieder, wir wollen ja Zusammenarbeit gemeinsam gestalten, so das Team mit zu involvieren, kann auch eine ganz andere Identifikation mit den Experimenten, mit den Optionen, mit dem Ziel, mit den Messkriterien etablieren, was dann keiner mehr in Frage stellt, sondern wo einfach jetzt die richtigen Diskussionen, die wichtigen Diskussionen vorab geführt werden, damit es dann das Experiment gelingt. Alle wissen auch, wie sie die Auswertungen, die Analysen aus dem Experiment lesen und interpretieren müssen, was das bedeutet, wo wir gelernt haben, damit das Lernen auch reinsinkt und in Konsequenzen mündet.
Ist aber nicht immer ganz einfach. Lass mal hören, was der Marvik zu sagen hat.
Also es fällt einem natürlich immer schwer, von seinem Weg abzuweichen, wenn man schon so eine Roadmap im Kopf fertig hat. Aber was da oft hilft, ist, mit anderen Menschen genau darüber zu reden, und dann fallen oft auch Dinge auf, die man selber halt gar nicht gesehen hat. Und dann fällt es einem doch wieder relativ leicht, andere Wege einzuschlagen.
Also da auch nochmal wieder bestärken, das ist ein Erfolgsrezept, das Thema Lösungswetten, was man idealerweise gemeinsam macht, wo man sich zusammen im Team hinsetzt, verschiedene Wettoptionen sammelt und dann überlegt, wie man diese Wettoptionen bewerten kann, wie man auf diese Wetten setzen kann. Also gemeinsam machen, gemeinsam drüber sprechen, unbedingt. Nimm doch die Kirsten nochmal mit dazu und dann sprechen wir nochmal über die nächsten Dinge.
Meine erste Gefühlsregung war super schwer. Gerade wenn wir irgendwie vor komplexen Herausforderungen stehen oder, ach, ich erinnere mich zurück an meine Strom- und Gaspreisbremse, mein Projekt, und da waren so viele Fragezeichen in diesem ganzen Konstrukt, wie das umgesetzt wird, für wen das gelten soll und so weiter. Und ja, das hat uns schwer getan, Entscheidungen auch zu treffen und auch Lösungswege aufzutun. Also Lösungswege, wir waren schon kreativ und haben auch versucht, uns frei zu machen. Allerdings, uns hat am Ende auch für irgendwas zu entscheiden, weil das doch irgendwo auch schwierig war, Aufwände festzuhalten oder auch Auswirkungen zu definieren und das irgendwie zu bewerten. Und wir haben uns dann halt einfach immer nach und nach rangetastet und haben aber auch schnell mal gemerkt, dass wir doch auch in vielen Dingen sehr voreingenommen waren durch bestimmte Erfahrungen, die wir ja auch gemacht haben in der Vergangenheit, durch Zusammenarbeit mit bestimmten Dienstleistern, mit denen wir auch mal zusammenarbeiten. Das ist dann da auch mal der Blickwinkel oder die Perspektiven, die aufgemacht werden können, doch deutlich eingeschränkt waren.
Also der Alltag ist nicht so einfach, wie es Kirsten wieder gibt, ne?
Ja, null auch. Also ihr Beispiel ist halt auch eins, na, wen willst du da jetzt befragen? Also es fehlen auch Referenzbeispiele und so. Fragt man jetzt die Politiker oder die es nachher trifft? Und alle haben unterschiedliche Erwartungen. Also je größer auch die Ziel- und Nutzergruppe wird, desto weiter divergiert das auch. Und ich glaube, das Einzige, was nützt, ist, und da bin ich beim Validation Board aus dem Lean Startup Approach. Das Validation Board ist auch so ein Canvas, One-Pager, wo es am Ende des Tages darum geht, mit diesen Experimenten so schnell wie möglich, die sagen, get out of the building, raus, in Diskussionen Feedback einholen, validieren, was du an Hypothesen rund um Problem, Nutzer, Nutzerinnen und auch Lösungen hast, da schnell Antworten reinbringen. Und ich glaube, an irgendeiner Stelle hatten wir auch schon mal das Thema Liste offener Fragen, sich der bewusst zu werden, nicht nur eine Liste offener Aufgaben und To-Dos zu haben, sondern auch offene Fragen und die Stück für Stück, soweit es halt geht, versuchen zu beantworten, wenngleich der Anspruch wahrscheinlich in manchen Projekten nicht sein wird, alle Fragen zu beantworten, sondern nur so viel Unsicherheit wie möglich rauszunehmen, damit der erste Wurf halbwegs sitzt.
Ja, da gibt es das Konzept des Minimal Viable Experiments. Also so ähnlich wie das MVP als Minimal Viable Product, kann man auch sich überlegen, was ist eigentlich das kleinstmögliche Experiment, um Erkenntnisse gewinnen zu können. Und in dem Design Thinking Kurs, den ich ansprach, da mache ich das mit Papierprototypen. Das heißt, diese Wecker und Dienstleistungen für den Morgen, die lasse ich die einfach mit Papier bauen. Das dauert 5 bis 10 Minuten, am Ende einen Papierprototypen zu bauen, aber man kriegt sofort ein Gefühl dafür. Man kann es in die Hand nehmen und man kann es mit potenziellen Kundinnen und Kunden diskutieren. Also da Minimal Viable Experiment, was ist eigentlich das Leichteste und Einfachste, was ich tun kann, um meine Hypothesen zu validieren, wie du es in dem Validation Board gemacht hast?
Wow, das gefällt mir total. Also weil sehr pragmatisch und triggert bei mir gleich, meine Mutter arbeitet in einem Krankenhaus, da gibt es auch viele IT-Projekte. Viele gehen darum, den Patienten besser einzubinden, abzuholen, informiert zu halten oder die Sorgen zu nehmen, um gerade bei Besuchern, um ihre Angehörigen, die im Krankenhaus sind, aber natürlich auch um die Patientinnen, die da von, sie werden eingewiesen bis auf Station, bis ausgewiesen, die ganzen Prozesse unterstützen sollen. Vielleicht nehme ich mir dann einfach mal einen Patient und versuche mal diesen Prozess, den wir nennen, abzulaufen. Ablauf ist ein schönerer Begriff, finde ich, für Prozesse. Und mal gucken, was sie sagen. Und das ist so einfach, ne? Jemanden an die Hand zu sagen.
Ja.
So, und jetzt? Was müsste passieren? Aus deiner Sicht, ja, genau. Und da sind die Papierprototypen einfach ins Erlebnis reingehen und aus dem Erlebten das wahre Wissen rausschöpfen.
An der Stelle möchte ich nochmal ein paar Dinge aufgreifen und zwar Biases, also Wahrnehmungsverzerrung. Weil die spielen nämlich genau an der Stelle Ideen finden, Optionen finden, sind ein Riesenthema an der Stelle und spielen eine Riesenrolle und hemmen vor allem dabei viele und vor allem auch verschiedene Ideen möglichst gleichartig bewerten zu können. Es gibt so ein paar Klassiker. Projection Bias. Man findet nämlich meistens die eigenen Ideen besser als die Ideen anderer. Ich weiß nicht, ob das resoniert bei dir, Chris. Ja. Aber leider ist es bei mir auch oft so. Aber wenn man es einmal weiß und wenn man sich dessen bewusst ist, kann man gegen diese Biases arbeiten. Und ich möchte die hier nochmal bringen, weil das, glaube ich, für alle ganz hilfreich ist. Mhm. Also Projection Bias. Die eigenen Ideen nimmt man meist als besser wahr. Egocentric Empathy Gap ist, man überschätzt meistens die eigenen Präferenzen. Das ist so der typische Fall, wenn ich mit meiner Freundin oder Frau Film schauen möchte, dann denkt man oft, boah, dieser Film, Die Hard 2, war einfach der beste Film aller Zeiten. Heißt aber, dass ich leider meine eigenen Präferenzen da rein projiziere in andere Personen und in Sachverhalte. Ne? So, und dann gibt es noch viele weitere. Ich möchte nur noch mal ein, zwei rausgreifen. Und zwar Hypothesis Confirmation Bias, also Konfirmationsbias auf Deutsch, ist halt, ich suche ganz oft die Antwort auf meine bevorzugte Alternative. Also wenn ich vorher gedacht habe, das ist eine Option, die finde ich richtig gut, dann suche ich so lange, bis ich das finde. Und das gibt es natürlich leider auch oft auf Social Media. Das heißt, wenn ich nur die richtigen Dinge suche, dann finde ich Bestätigung für meine Meinung. Und ganz schwierig für uns auch an der Stelle ist der Availability Bias. Ich präferiere meistens Ideen und Konzepte und Lösungen, die bereits vorhanden sind und die mir am leichtesten fallen. Das sind nicht immer die besten Optionen und Lösungen, aber die sind die, die am naheliegendsten sind und die ich gut kenne. So, und es gibt eine ganze weitere Reihe an Biases. Also wen das interessiert, der findet da unter Innovation und Biases ganz viele tolle Ideen. Ich finde es immer wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Und vor allem, was dagegen hilft, ist es vor allem viele Ideen zu finden und diese möglichst gleichartig gegeneinander zu bewerten und die Wetten drauf zu setzen.
Wollte ich gerade sagen, das hört sich doch alles irgendwie sehr natürlich an, sehr ressourcenschonend. Ja. Warum sollte ich das auch nicht machen? Und da hilft am Ende des Tages quasi ein System, eine Struktur, der ich folge, die mich an die Hand nimmt, die diesen Bias versucht auszugrenzen oder transparent zu machen, damit ich dann wieder offen für weitere Perspektiven bin und nicht zu sehr verhaftet. Ja. Wollen wir mal kurz Schritt 1 bis 5 aus unserem Canvas durchgehen?
Kann man gerne machen, ja.
Das wäre so eine Strukturhilfe.
Ja, finde ich gut. Also Schritt 1 ist es sicherlich, die Wetten zu finden,
ganz genau.
Ideen suchen, viele Optionen. Ja. Im Design Thinking ist es Ideation. Ja. Ne? Das heißt, möglichst viele Ideen suchen, Ideen generieren. An der Stelle der Hinweis, wer das systematisch angehen möchte, der findet unter Tritz eine ganz schöne Art und Weise. Kennst du Tritz, Chris? Das ist eine systematische Variation. Eigentlich aus dem Maschinenbau kenne ich das noch, wo du ganz viele verschiedene Ideen suchst. Das würde jetzt, glaube ich, die Folge hier sprengen. Aber wer das sucht, TRIZ, systematische Variation von Ideen, gehen wir vielleicht auch mal anders nochmal drauf ein. Mhm. Schritt 2, jetzt habe ich ganz viele Ideen und jetzt geht's in die Ideenauswahl. Und da überlege ich mir natürlich, mit welchen Messkriterien gehe ich jetzt an die Optionen heran? Also Messkriterien mit der Idee, woran betrachte ich das? Ja. Gib uns mal kurz die Sprachnachricht von Dani zu Methoden. Mhm. Weil die gibt uns da, glaube ich, eine gute Absprungbasis dafür.
Perfekt.
Ja, und wenn es dann mal sprudelt vor Ideen, dann ist es tatsächlich auch schwer, sich dafür zu entscheiden, welche Idee man jetzt umsetzen möchte. Und da ist dann häufig auch so ein Konkurrenzkampf da. Welche Idee wird denn jetzt die das Team wählt? Deswegen fände ich super, wenn ihr noch was dazu sagt, was ihr für Ideen und Möglichkeiten und Methoden habt, wie man sich als Team am besten auf einen Lösungsweg einigt.
So, und das ist nämlich genau der Punkt, an dem wir jetzt sind, zu sagen, ich habe eine Vielzahl von Optionen. Bevor ich die jetzt anfange zu kritisieren, auszustreichen und so weiter, überlege ich mir erstmal, welches Kriterium möchte ich denn ansetzen? Ja. Klassiker ist da sicherlich Return of Investment oder sowas, wie wir auch das bei dem Thema Visualisierung besprochen hatten, ein Two-by-Two. Was ist der Aufwand, den ich reinstecken muss und was ist der Nutzen, den ich mir davon verspreche? Ja. Da gibt es eine schöne Matrix, auch die Now-How-Wow-Matrix. Die betrachtet dann nochmal das Thema Einzigartigkeit oder Überraschungsfaktor. Also wie viel Wow erzeugt das? Was ich auch total gerne mache, ist eine Bewertung anhand dessen zu sagen, würden das unsere Kunden lieben,
ja.
Kundinnen oder Kunden? Ja. Oder ich überlege mir von Anfang an, ich suche vielleicht was Revolutionäres oder ich suche vielleicht einen Quickfix. Mhm. Ich suche was, was naheliegend ist, ne? Tiefhängende Früchte. Aber das Wichtige ist, ich überlege mir das Kriterium, bevor ich die Alternativen auswähle. Ja,
dann ist es objektivierbar, dann ist für alle nachvollziehbar. Ja. Dann nimmst du auch wieder so die persönlichen Präferenzen raus, weil klar ist, woran, an welcher Form der Wirkung werden wir denn gemessen oder wird die Lösungsoption gemessen?
Ja. Ja. So, und Schritt 3 ist, jetzt kann ich die verschiedenen Optionen bewerten. Mhm. Ich kann die bewerten nach Intuition. Intuition wäre zum Beispiel, ich habe jetzt einfach ein Whiteboard mit 100 Post-its drauf und ich mache jetzt einfach mal und sortiere die nach dem Kriterium. Mhm. Ganz intuitiv, ganz ohne zu viel drüber nachzudenken. Ich kann das natürlich auch im sozialen Kontext machen, ich kann das diskutieren, ich kann die Erfahrung verschiedener da spielen lassen. Ich kann aber auch hergehen und sagen, das ist, was wir propagieren, und sagen, wir machen ein Experiment. Wir schauen uns die vielversprechendsten Optionen an und überleg mir, was ist mein Minimal Viable Experiment oder halt, was kann ich tun, um herauszufinden, was davon wirklich Kunden lieben, ne? Oder was davon wirklich ein Quick Fix ist oder wirklich den größten Return of Investment mir bringt. Und überleg mir dann, was ist das Experiment, was ich dazu gestalten muss. Schritt 4, Wetteinsatz. Wetteinsatz heißt an der Stelle, wie viel bin ich denn bereit zu investieren, um das herauszufinden? Wie weit gehe ich denn? Ein Papierprototyp, ein Scribble ist ein relativ geringer Invest. Das sind wahrscheinlich 5 Minuten und ein A4-Papier. Ich kann mir auch überlegen, dass ich tatsächlich mit Kundinnen und Kunden Experimente fahre. dass ich Marktstudien mache, dass ich einen größeren Research mache, dass ich sogar auch da investiere in eine erste Entwicklung, eine erste Entwicklungsschritte, die ich da gehe. Und das machen viele Unternehmen ja auch, dass sie Prototypen bauen und Prototypen testen. Also das, die Frage ist da aber, wie viel ist mein Wetteinsatz für wie viele Optionen? Mhm. So, und der letzte Schritt ist dann eigentlich zu sagen, jetzt schaue ich mir die Experimente an und versuche zu überlegen, was ist denn jetzt mein Erkenntnisgewinn daraus? Welche Erkenntnis habe ich gewonnen aus dem Experiment an verschiedenen Optionen?
Macht vollkommen Sinn. Da schließt sich dann der Kreis zum Nachsteuern oder eben zu sagen, genau die Option wählen wir jetzt. Ja. Vollgas.
Ja. Ja. So, und auch da hören wir doch mal rein, was Christina für eine Frage hat.
Gerade in der Softwareentwicklung fällt es uns gelegentlich schwer, Probleme richtig zu verstehen oder fassen zu können und daraus die passende Lösung abzuleiten. Zwischen Technik und Fachlichkeit können dabei Welten liegen. Die Kür ist es dann, den passenden Mittelweg daraus zu finden, zwischen das Problem bestmöglich zu erfassen und zu versuchen, endlich auch ins Doing zu kommen. Wie sind da eure Erfahrungen und Erfolgsrezepte?
Kenne ich sehr gut aus IT-Projekten, dass da zwei Fronten häufig existieren oder aufgemacht und stilisiert werden. Die Businesswelt und die IT-Welt.
Okay.
Das einen die Entwickler und die Systemadministratoren und die Techies und auf der anderen Seite die, die quasi Zugang zum Kunden haben und Sales und Business Development Aspekte mit berücksichtigen und damit ja auch mit einer anderen Grundphilosophie dem Ganzen folgen und sich dadurch ein extremer Spannungsraum auftut.
Ja,
ja, und ich sehe es ganz häufig in IT-Projekten, die agil aufgesetzt sind und die Product Owner haben, da gibt es dann einen IT-Product Owner und einen Business-Product Owner. Und dann wird es spannend.
Dann wird es schwierig, die Dinge übereinander zu bekommen. Aber sind dann nicht Wetten und Experimente genau das richtige Medium?
Volle Kanne.
Weil ich mache dann ja tatsächlich datenbasierte Entscheidungen. Also ich schaue mir wirklich an, aus dem Experiment heraus, welche Erkenntnisse habe ich gewonnen, welche Daten konnte ich gewinnen und kann dann ja hoffentlich viel fundierter entscheiden.
Ja.
Und vielleicht da auch nochmal der Hinweis auf die Folge 12 zum Thema Reviews. Das ist zum Beispiel ein schönes Format, um sich genau anzuschauen, was wir für Erkenntnisse hatten, was wir für Gewinne hatten und betrachten und diskutieren dann genau diese Erkenntnisse.
Genau, und da kann eben dann auch rauskommen, wenn Sie gemeinsam dieses Experiment designen, dass wir beide Aspekte drin haben, die Kundenzufriedenheit und auch die Zahlen, also Umsetzungsgeschwindigkeit, Verfügbarkeit, wie schnell kriegen wir Cashflow hin am Ende des Tages, geht es ja häufig auch darum. Und auf der anderen Seite auch Performance-Gedanken, Gedanken rund um Datenqualität und solche Sachen, weil die IT dann im Hintergrund weiß, wie viel Aufwand das real ist, wirklich, um diese Zahlen möglich zu machen im Vertrieb, die erstmal toll aussehen, aber wenn du dann merkst, ja, um das System am Laufen zu halten, muss eine Mannschaft von 40 Leuten für Continuous System Monitoring und Maintenance einsetzen, dann lohnt es vielleicht doch wieder nicht. Und drum sind die Experimente bzw. die Lösungswetten so toll, weil du eben diesen Wetteinsatz auf einmal mit reinbringst und eben wieder beide Perspektiven hast aus der IT-Welt, aus der Business-Welt. Und dadurch vielleicht auch mehr als nur das offensichtliche Messkriterium, an dem es die Lösung zu bewerten gilt.
Zu dem Thema hat Stefan noch was mitgebracht. Mhm. Hören wir uns doch als Sprachnachricht noch den Stefan an.
Auch aus der IT- und Softwarewelt.
Ja.
Zum Thema Entscheidung fällt mir noch eins ein. So ein kleines Grundgefühl oder so eine andere Perspektive, die man auch in der Moderation mit reinnehmen kann, ist eine gewisse Sichtweise. Wenn es kompliziert und zu komplex klingt, du es nicht verstehst, ist es entweder Quantenmechanik oder Scheiße. In dem Moment ist es völlig okay von der Seitenlinie, ob du Projektleiter bist, ob du selber Ahnung hast, du bist Entwickler oder wie auch immer, stell dich dann einfach blöd und frage so lange, bis du es verstanden hast. Wenn dir das andere nicht erklären kann, wenn der Rest des Teams nicht, es auch nicht versteht, was ja eigentlich ehrlich gesagt der größte Gradmesser ist, du hilfst ja nur, dann ist es einfach total unausgegoren und dann sollte man diesen Weg nicht gehen und einfach nochmal drüber nachdenken. Ich nenne das mal so eine gewisse Lösungsästhetik. Ja? Man sieht es sozusagen halt nicht wie ein dänisches, einfaches, formvolles Function-Prinzip und ist es, sage ich jetzt mal, so ein komplexes Barock-Ding, wo jemand viel schwafelt und keine richtige Lösung auf den Punkt bringen kann, dann ist die meistens auch Kacke. So, und dann kann man halt mit Fragen und Moderation sozusagen halt auch ruhig reingehen und so eine Art Anwalt spielen, der sich da erstmal dumm stellt und erzähl das nochmal, als wenn du es dem Kunden erzählen würdest. Das wäre noch etwas, was mir dazu einfällt.
Geile, harte Worte, oder? Das ist dann Quantenmechanik oder Scheiße.
Ja, und er hat ja auch recht, weil wir gehen davon aus, dass hier quasi eine von den 15 Ideen, die wir entwickelt haben, und Optionen besser ist als die andere. Aber ganz ehrlich, manchmal zeigen sich auch manche als absoluter Brainfart, Hirnfurz, ja. Und verschwenden. Es kommt dann aus dem Lean, die Philosophie. Verschwenden dann unsere Zeit, unsere Ressourcen, unsere Nerven und das wollen wir ja auch möglichst aussortieren und aussieben, dann ist das doch ein schöner Indikator und auch ein cleverer Umgang damit.
Ja. Ja. Ich merke das bei meinen Studierenden, wenn wir wirklich den Design Thinking Kurs machen, dann sind wir relativ am Ende vom Prozess, machen wir einen größeren Spaziergang. Mhm. Und deren Aufgabe ist es, mal die ganze Geschichte zu erzählen. Das heißt, von der Situation, was das Problem der Welt ist und wieso sie jetzt eine innovative Lösung gebaut haben, bis hin dann die Lösung zu beschreiben und diese Lösung dann zu sagen, was bringt das jetzt der Nutzerin, dem Nutzer? Und ganz oft, wenn die diesen Spaziergang machen und mal diese ganze Geschichte konsistent erzählen, merkt man auch, was eigentlich der Kern der Idee ist und was wirklich den Unterschied macht und was wirklich wichtig ist. Mhm. Man kann das auch machen anhand verschiedener Optionen. Das ist auch so eine Möglichkeit, nochmal die Intuition zu kitzeln und zu sagen, okay, wie fühlt sich die Geschichte an von Problem bis Lösung, wenn ich sie mit Option A, B oder C mache. Mhm. Und dieses Storytelling hilft mir dabei, eigentlich bei dieser Lösungsästhetik, wie sie Stefan nennt, da nochmal ein bisschen eine Validierung reinzubekommen.
Schön formuliert.
Super. Ja. Ich glaube, wir sind auch damit langsam am Ende der Folge. Ich würde das gerne nochmal versuchen zusammenzufassen. Die Welt ist voller Optionen. Wir haben ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Ideen da draußen und technische Möglichkeiten, um Dinge umzusetzen. Aber Precision beats Power. Also wir müssen effektiv die richtige Option wählen und das Ganze klug, pragmatisch und innovativ. Und wir machen das Ganze klug, indem wir halt nicht auf die erstbeste Option setzen, dass wir die Biases betrachten, die sich da als Wahrnehmungsverzerrungen einschleichen können. Wir sollten aber pragmatisch bleiben und nicht alle Experimente bis zum allerletzten durchführen, sondern als Minimal Viable Experiments. Und das Ganze macht uns dann am Ende innovativ und führt uns zu nachhaltigeren Lösungen. Weil wir wollen ja tatsächlich mit moderner Zusammenarbeit die großen Herausforderungen unserer Zeit angehen.
Dann gehst du am besten auf www.moderne-zusammenarbeit.de/downloads. Da gibt es auch den Canvas, über den wir ja gesprochen haben, mitsamt den 5 Schritten. Die sind damit integriert für dich und dein Team zum Durchführen, Umsetzen, ganz pragmatisch mal angehen, das Thema zum Runterladen, kostenlos, viel Spaß und Freude damit.
Und wenn dich das Thema tiefer interessiert, dann schau dir gerne unser Buch an, Moderne Zusammenarbeit. Das ist im Haufe Verlag erschienen. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass uns gerne eine Sternebewertung da. Noch lieber und noch mehr würde uns freuen, wenn du tatsächlich deinen Freunden, Bekannten und Kolleginnen und Kollegen uns den Podcast weiterempfiehlst, weil wir wollen natürlich, dass möglichst viele Menschen modern zusammenarbeiten und wir die großen Herausforderungen unserer Zeit somit angehen können. Was bleibt uns noch zu sagen, Chris?
Ja, ich finde das mit dem Buch ein wichtiger Hinweis, weil da gibt es ja auch viele Dinge, über die wir hier gar nicht sprechen. Der Podcast ist ja komplementär gemeint und ich nehme mal einfach einen Auszug hier aus den Tipps und Tricks auf Seite 112 und 113. Da geben wir dir unter anderem 3 Argumente mit, wie du auch das Management damit einbeziehst, diese Lösungswetten, diese Herangehensweise zu verteidigen, dass das für was gut ist und eben kein, wie habe ich es vorhin gesagt, kein Jugendfurcht, sondern dass das Professionalität auszeichnet in aller Konsequenz und auch Transparenz, die es eben dann in dem Fall braucht. Also schau gerne mal rein ins Buch, überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Heißt moderne Zusammenarbeit wie der Podcast auch.
Klasse. Und damit vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir wünschen dir und deinem Team mehr Leichtigkeit und Freude im Teamalltag.